Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der VHS und des Historischen Vereins Schillach-Schenzel herzlich willkommen heißen zum 9. literarischen Gespräch mit Günter Bendele und Wolfgang Tuffensammer. Zum 9. Mal einen Literaten zu finden, der erstens mit unserer Region verbunden ist und zweitens so richtig Lust auf Wiederlesen und Gespräch macht, das stelle ich mir nicht so einfach vor. Doch das konnte unsere beiden Recken nicht schrecken.
Boah,
Sie haben den jungen Schiller ausgewählt. Wir sind ganz ohr.
Ich stehe jetzt nicht auf. So, also willst du anfangen? Ja, du bist einheimisch, du verstehst die Leute besser.
Ja, ich sag geschwind was zum Ablauf. Also wir haben uns gedacht, dass wir 5 Viertelstunden in diesem Fall über den Schiller machen. Sie sind ja alle vermutlich wegen dem Schiller hergekommen, wollen jetzt auch was über den Schiller erfahren. Sie sollen das auch. Also 5 Viertelstunden über Schiller. Und dann haben wir noch eine Viertelstunde, wo wir noch ein bisschen was anderes machen. Das sage ich mir aber jetzt noch nicht. Das sage ich dann nachher. Da geht es allgemein ein bisschen über Literatur und auch über den Kreis. Und wartet es einfach ab. Bleiben Sie da.
Also wir hoffen, dass Sie da bleiben und versuchen, dass wir Sie hier halten. Was also nicht ganz einfach ist. Aber du wolltest eigentlich jetzt nicht solche Sachen sagen, sondern du wolltest zu erzählen, wo Schiller geboren ist und weil er seine Kindheit verbracht hat. Soweit ich mich erinnere. Wolltest du das sagen?
Also er ist geboren 1759 in Marbach am Neckar. Er ist aber schon früh mit seinen Eltern und mit seiner Schwester umgezogen nach Lorch.
Was man nicht laut sagen darf, weil nämlich sein Großvater bankrott gemacht hat mit seiner Wirtschaft schräg gegenüber vom Geburtshaus. Vergessen Sie es schnell wieder.
Also das Gebäude kann man heute noch in Marbach anschauen. Also ja, wie gesagt, bankrott gemacht. Aber das haben damals mehrere Leute gemacht. Ich habe kürzlich eine Führung gehabt, da hat sich eine Frau angemeldet. Ich habe dir das schon erzählt. Eine Frau mit einem bekannten Schildacher Name. Der Name ist nicht der Trautwein und nicht der Donner, aber Stählin. Das ist auch der Schildacher Begriff. Und die sind nach Amerika ausgewandert. Und ich habe im Archiv beim Herrn Morgenstern nachgefragt. Ich wollte ein bisschen was über die Vorfahren wissen, was ich dann den Amerikanern erzählen kann. Und der Morgenstern hat mir dann eine E-Mail geschickt und hat gesagt, das, was er erfahren hat, ist nicht so erfreulich. Der Vorfahre, der hat einen sogenannten Gant gebaut. Heute würde man sagen, ein Konkurs- oder ein Insolvenzverfahren. Und solche Leute, die früher keinen Fuß auf den Boden mehr kriegten hier in Deutschland, die sind dann ganz oft abgehauen nach Amerika. Also, aber was ich damit sagen wollte in Bezug auf den Schiller, es ist keine Schande, wenn man so ein Gant gebaut hat oder wenn man Konkurs geht oder wenn man zahlungsunfähig ist. Das kann verschiedene Gründe haben. Ich sage jetzt geschwind eine ganz kurze Erzählung, die auch nichts mit dem Schiller noch nichts zum Tor hat, die aber mit der Flößerei zusammenhängt. Ein ehemaliger Stadtrat aus Bäsigheim, das ist auch so eine Flößerstadt, liegt am Zusammenfluss von Neckar und Enz. Der hat mir ein Protokoll geschickt von einer Kirchengemeinderatssitzung. Und zwar haben da Bauern die Schildacher, die Flößer verklagt, weil die Flößer ihr Land kaputt machen, indem sie mit dem Floß dort anlandet. Und da ist es tatsächlich so gewesen, dass die Anker eingraben haben müssen und dass da viel passiert ist. Aber es hat ein bisschen die Dimension, die wir auch kennen aus Schildach. Wer das Schild von der Wirtschaft vom Adler unterkennt, der weiß, dass das öfters kaputt war, weil ein Lastwagen da dran hängen geblieben ist. Ja? Und man weiß auch, dass der Wirt, der da das Geld kassiert hat, dass der das Geld gern genommen hat. Also man hat solche Leute gern verklagt, obwohl über die Schuld von den Leuten gar nichts gesagt ist.
Aber eigentlich wolltest du ja über Schiller reden.
Ja,
Also ich will das daran erinnern, muss. Das ist alles sehr spannend.
Auch. Also in Marbach geboren, in Lorch haben sie dann 3 Jahre gewohnt und dann ist er wieder umgezogen nach Ludwigsburg. Das ist die gemeinsame Heimat von Günter Bendele und mir. Oder meine Heimat eigentlich nicht, meine Heimat ist Schorndorf. Aber ich war 12 Jahre in Bäsigheim, das ist im Kreis Ludwigsburg, genau.
Ja. Da wollen wir schon unterscheiden, denn nun ja, gut.
Ja, was gibt's sonst noch zu sagen über die frühe Zeit? Der Schiller hatte, und es wird für das erste Stück, das wir nachher, wo wir was draus hören werden, das kennen Sie alle vom Titel her, das heißt Die Räuber. Mit diesem Stück ist der Schiller berühmt worden, und zwar schlagartig berühmt. Es hat noch eine andere Dimension, die hören wir nachher vom Günter Bentele. Aber aus diesem Stück ist wichtig, dass der Vater für ihn eine zunächst entscheidende Rolle gespielt hat, wie in viele Familien. Der Vater spielt eine bestimmte Rolle und die Mutter spielt auch eine Rolle, eine andere, aber nicht weniger wichtige Rolle. Und so war das bei den Schillers auch. Der Vater hat die Vernunft und den Verstand repräsentiert und die Mutter vielleicht mehr das Herz. Und der Schiller, der junge Schiller vor allem, von dem wird erzählt, seine Schwester hat das erzählt, dass er schon als 4-jähriger Junge hat er sich auf den Tisch gestellt und hat die Leute Predigten gehalten. Und ich erzähle das deswegen, weil das für den späteren Schiller, auch für den jungen Schiller noch, wir sind immer noch beim jungen Schiller, wichtig geworden ist, weil er eigentlich gern Pfarrer hätte werden wollen. Er hat auch mehrmals, wir sind uns nicht ganz einig, ob das 3-mal oder 4-mal war, der Safranski beschreibt es in seinem Schillerbuch, auf jeden Fall, ich meine es 4-mal, der Bendele hat gemeint, es war 3-mal.
Ich habe vorgeschlagen, wir sagen einige Male.
Er hat einige Male das sogenannte Landexamen gemacht. Was war das Landexamen? Das ist eine württembergische Spezialität. Wir haben in Württemberg für den Pfarrernachwuchs haben wir 3 Seminare gehabt und wir haben das Stift in Tübingen gehabt. Da sind so berühmte Leute wie der Hegel und der Schelling und der Mörike und so weiter.
Johannes Kepler zum Beispiel.
War auch dort.
Ja. Hölderlin.
Hölderlin war natürlich auch dort. Also die Elite sozusagen.
Hermann Hesse, aber jetzt bin ich ruhig.
Der Hermann Hesse, ja. Ah, der war im Seminar, ja, in Maulbronn, ja, ja. Aber ins Stift ist er noch nicht mehr gegangen. Da hat er dann rebelliert, das wollte er nicht. Also sein Vater hätte es gern gehabt, der ja Missionar gewesen ist. Also es war so ein bisschen die Vorstellung, die so Eltern von ihren Kindern gehabt haben. Wenn der jetzt gescheit ist und genug auf dem Kasten hat, dann studiert der mir Theologie. Das hat nämlich mehrere Vorteile, das Theologiestudium. Und ein Vorteil davon ist, es kostet nichts. Zumindest in Württemberg nicht. Ja, also man hat eine gute Ausbildung. Man hat sogar, das hat mich als junger Mann, als Oberstufenschüler, hat mich das fasziniert. Ich habe es heute dem Günter Bendele erzählt. Man hat, wenn man das Stipendium am Stift in Anspruch genommen hat, hat man sich verpflichten müssen, 10 Jahre, mindestens 10 Jahre im Dienst der Landeskirche tätig zu sein. Das habe ich damals umgekehrt wahrgenommen. Ich habe 79 Abitur gemacht. Das ist eine Zeit, wo gerade zum Beispiel die Lehrerarbeitslosigkeit angefangen hat, wo nicht mehr ganz klar war, ob ich mit dem, was ich gelernt habe, auch einen Job kriege. Und da fand ich das faszinierend und wahrscheinlich bin ich deswegen Pfarrer geworden.
Also ich möchte doch gerne mit auf der Schiene
zukommen.
Deine Vita werden wir hier auch mal besprechen, aber jetzt...
Wenn ich so berühmt bin wie der Schiller.
Also zu Schiller ist jetzt mal Folgendes zu sagen. Wir haben geschrieben, der junge Schiller. Ja, der junge Schiller. Was ist jetzt überhaupt der junge Schiller? Wie alt ist der Schiller geworden? 46 Jahre alt, leider. Der Mann ist sehr früh gestorben. Und jetzt machen wir es uns mal völlig klar. Mit 40 wird ein Schwabe gescheit. Ja, mit 40. Er war also nur 6 Jahre nicht der junge Schiller. Im Prinzip war er der junge Schiller. Und da werden wir jetzt gleich sehen, ein sehr, sehr, ja, fast elender Schiller. Ein ganz armer, in der größten Schwierigkeiten lebender Schiller. Ich darf vielleicht die Zeit sagen, nun, nach seiner Kindheit, er wird ja dann, will ja Pfarrer werden, das Landexamen haben wir noch gehört, dieses mehrfache Landexamen, das er alles mit Auszeichnung bestanden hat, er hätte eine glänzende Karriere machen können, jetzt als Pfarrer, aber der Herzog hat es verboten. Es war einfach klar sagen, der Herzog hat dem Schiller seinen Beruf verboten. So war das damals, das konnte der Herzog und er hat ihn gezwungen, auf die Hohe Karlsschule zu gehen. Die hieß damals noch nicht Hohe Karlsschule, das klingt ja ganz gut, Hohe Karlsschule, aber es war eine Militärakademie. Es war also eine Schule, um für das Militär Nachwuchs zu bilden. Und diese Schule war das Teil einer Militäreinrichtung. Und als solche wurde sie auch geführt, sehr, sehr streng, mit Drill, militärisch streng, mit Drill und Antreten und Abtreten und so weiter und eigenhändig verprügelt werden durch den Herzog. Ja, der hat sich das nicht nehmen lassen. Die Schüler, die da nicht so gefolgt haben, hat er eigenhändig verprügelt. Das war die Hohe Karlsschule einerseits. Andererseits hat der Herzog natürlich kapiert gehabt, dass man gute Lehrer braucht. Nicht wahr? Das wissen Sie auch. Die sind rar, ich gebe es zu. Aber man braucht sie eigentlich, nicht wahr? Die Lehrer, die guten Lehrer, und er hatte ausgezeichnet, ja, die besten Lehrer, die man damals kriegen konnte, hatte er. Und das hat natürlich den Schülern gut getan. Sie wurden glänzend erzogen, aber eingehend in einen wahnsinnig schrecklichen Drill. Ja, dann schließlich hat er seine Doktorarbeit gemacht. Willst du was dazu sagen? Nicht zu seiner Doktorarbeit. Ja, das ist an sich ganz interessant. Ich will sie jetzt nicht mit seinen drei Doktorarbeiten plagen. Sie merken, er hat zweimal nicht bestanden. Warum hat er nicht bestanden? Das Thema war das Verhältnis des Körpers zur Seele des Menschen. Ja, das ist eine ungeheuer moderne Sicht der Medizin auf den Menschen. Die psychosomatische Seite der Medizin hat Schiller entdeckt und hat sofort eine wissenschaftliche Arbeit dazu geschrieben. Eine hochinteressante. Kapiert hat es damals niemand. Vor allem natürlich nicht der Herzog. Und er hat dafür gesorgt, dass man mit so einem Krusch nicht Arzt werden kann. Schließlich ist es dann doch geworden, aber man hat dann gleich weitergemacht. Wer so ein Mist schreibt, der kann natürlich nicht jetzt irgendein Arzt werden. Der wird Militärarzt. Und da gibt es nun zwei Leute. Das eine sind die Ärzte, die versorgen die Kranken. Und das andere sind die Feldscher. Also Feldscher. Das sind eigentlich Barbiere, ungelernte Ärzte, die Wunden versorgen, Beine absägen und solche Dinge treiben. Ja? Das wurde, war die niederste Gehaltsstufe, die überhaupt im Militär möglich war. Die hat Schiller gekriegt. Das war natürlich absolut niederschmetternd. Das muss man sich vorstellen. Als akademisch ausgebildeter, promovierter Arzt kriegt er die Stelle eines Feldschers. Übrigens war da sein Vater ursprünglich auch Feldscher, also als ungelernter, angelernter Wundversorger. Genau diesen Posten hat er gekriegt. Nun war er Mitglied des Militärs, also musste er als Arzt die Uniform tragen. Er musste also die Uniform tragen. Nun war er körperlich sehr groß und die Uniformen waren genormt. Die hatten also hinten und vorne nicht gepasst. Er hat sich da drin grundelend geführt, hat auch eine Eingabe gemacht an den Herzog, dass er die Uniform vielleicht doch nicht tragen muss. Er musste sie tragen. Dann wollte er wenigstens, da er nun von diesem bisschen Geld, das er gekriegt hat, nicht leben konnte, wenigstens Zivilisten behandeln, als Arzt Zivilisten behandeln. Ja? Also heraus aus der Kaserne, als Arzt eine Praxis aufmachen, um Zivilisten zu werden. Hat ihm der Herzog sofort streng verboten. Durfte er nicht machen. Das sind so Dinge, Er war damit beruflich vollkommen missachtet, auf einem schrecklichen Stand untergebracht und dazu noch nach seiner Ausbildung völlig wirtschaftlich abhängig von seinem Vater. Dazu dann noch hat man ihn als Regimentsarzt, wie sein Titel hieß, das klingt ja ganz gut, in das erbärmlichste Regiment geschickt, das zu kriegen war. Wo lauter Trunkenbolde, Raufbolde und so. Und es ein Regiment war mit genau 250 Mann. Also praktisch gar nichts. Ja. Und da war er also in vielfachster Weise vollständig diskriminiert. So kann man verstehen, dass der Mann... Ja, bitte?
Gibt es eine Erklärung dafür?
Der Herzog hielt nichts von ihm. Er hatte ja gemerkt, er hat philosophische Bemühungen, es war wohl auch bekannt, dass er schon Stücke geschrieben hatte, zwei, die nicht erhalten geblieben sind, vielleicht hat der Herzog davon gewusst. Schiller war auch in seiner ganzen Art und Weise, das wird man noch erleben, kein sehr ansprechender Mensch, und das hat vielleicht auch was ausgemacht. Bitte.
Darf ich noch was ergänzen?
Ja, natürlich, immer.
Ihre Frage, die führt weiter und tiefer. Man muss sich vorstellen, dass es eine ganz andere Zeit war. Ich habe vorher vom Vater vom Schiller gesprochen. Der Vater vom Schiller hatte die Angewohnheit und hat es auch praktiziert, dass wenn das Essen am besten schmeckt, er aufsteht und weggeht. Ja, er hat nie zu Ende gegessen. Und es war einfach so üblich damals, dass man ziemlich streng und ziemlich hart war. Die Leute haben auch die Kinder sehr viel Prügel gekriegt. Also beim Schiller ist das ganz klar überliefert, dass er sehr viel Prügel gekriegt hat. Also das, was der Herzog da gemacht hat und was für unsere Ohren tatsächlich ein bisschen grausam klingt, das war damals Alltag. Ja? Also man findet ja heute noch in der Bibel solche Stelle wie, wenn Gott liebt, den züchtigt er. Das ist die Vorstellung gewesen, die dahinter stand. Bloß als kurze Ergänzung noch
dazu. In diesem Fall aber doch vielleicht ging das Züchtigen des Herzogs schon ein bisschen weit. Da hat man eben auch nicht die Stelle, also von der Rangfolge her, die Stelle nicht gegeben hat, die er kriegen hätte müssen. Darauf hatte er eigentlich Anspruch. Er hatte ja studiert Medizin und hatte die nötigen Prüfungen abgelegt. Und dann hätte er ihm ja auch eine gewisse Freiheit geben können. Und er hätte ihn nicht in das erbärmlichste Regiment stecken müssen, das es eigentlich gar nicht gegeben hat. 250 Mann Marodeure sind kein Regiment, selbstverständlich. Damit war er auch blamiert. Das konnte er nirgends sagen, ich bin der Regimentsarzt dieses Regiments. Da hätten sich Leute totgelacht. Das war die einzige Blamage und das geht schon ein bisschen weiter über das Züchtigen raus. Da steckt schon, das wird man nie ganz aufklären können, was dahinter steckt, aber da wird schon irgendwas gewesen sein. Und nun kommt eben der Entschluss, wenn das nicht so geht, also irgendwie muss man sich helfen. Wir kommen jetzt aber vorläufig, er ist einen anderen Weg gegangen. Willst du jetzt zu den Räubern was sagen oder soll ich noch was sagen zuerst? Er hat schon zwei Dramen geschrieben gehabt und schreibt jetzt ein drittes. Ganz kurz, da wollen wir gar nicht viel drüber reden. Und wir kennen es alle, das sind die Räuber. Die Räuber, ein Stoff, der nicht von ihm ist, den hat er übernommen. Das ist völlig normal. Aus den verschiedensten Quellen haben die Schriftsteller ihre Stoffe zusammengesucht, vor allem die Dramatiker und der Stoff von Wilhelm Tell später war natürlich selbstverständlich auch schon längst vorhanden und bekannt, in allen Einzelheiten sogar. Und Schiller macht dann ein großartiges Drama draus. Das ist so. Und so war es mit den Räubern auch. Es gab damals die literarische Erscheinung der Schauderromane. Das waren also Romane, wie heute so Krimis, sowas, ja, ganz schrecklichen Inhalt, wo man eben, und die Leute mit Grausen und mit Haarsträuben und Zähneklappern gelesen haben vor Angst, damals natürlich noch mehr wie heute, Und so ein Roman hat er, oder so ein literarisches Vorbild hat er bei den Räubern. Hat aber natürlich etwas vollständig anderes draus gemacht. Das, was er draus gemacht hat, ist eine großartige menschliche Studie, die darauf anlegt, und jetzt kommst du mal auf die, vielleicht zu sprechen, auf die zwei Söhne, die der. Also es gibt
drei Hauptpersonen in diesem Stück. Das ist ein Vater, und der Vater hat zwei Söhne, zwei unterschiedliche Söhne. Ich habe heute Günther gefragt, er hat es nicht gleich gewusst, was mich innerlich lachen hat machen. Es ist ein biblischer Stoff, es ist ein biblischer Hintergrund.
Ja, wie die Pfarrer über die anderen Menschen herfallen. Wo bleibt da die Nächstenliebe und die ganzen Sachen, die sie immer versprechen?
Den Hintergrund, den sie kennen, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Auch da geht es um einen Vater, der im Grunde genommen zwei Söhne hat. Der eine, der fällt in der Interpretation leider immer wieder unter den Tisch, weil der Blickwinkel auf den anderen fällt. Und diese Söhne sind unterschiedlich. Auch in der Bibel sind die unterschiedlich. Der eine, der lässt sich sein Erbe auszahlen und verprasst es dann. Und der andere bleibt brav daheim. So, und jetzt kann man sich vorstellen, dass es Konflikte gibt. Und als geistlicher Mensch hat der Schiller diese Traditionen gekannt und hat auch um diese psychologische Wahrheit gewusst. Und deswegen hat er das Stück geschrieben, Die Räuber. Der Titel Die Räuber hängt damit zusammen, dass einer der Söhne ein Räuberhauptmann wird. Ja, jetzt habe ich das zum Vorlesen nicht dabei. Da gibt es eine sehr schöne Stelle.
Wollten wir eigentlich jetzt vorlesen?
Ja, das habe ich nicht dabei.
So straft Gott gleich, wenn man...
Ja, genau. Es gibt... Sie kennen den einen Autor, es gibt ein Buch über den Schiller, das 2004 oder vorm Schillerjahr 2005 ist es erschienen. Der ist in der Nähe von hier, der ist aus Rottweil. Das ist der Rüdiger Safranski, den kennen Sie vom Namen her. Und er hat ein sehr interessantes Buch über den Schiller geschrieben. Und darin beschreibt er, ich gebe es jetzt in meine Worte wieder, weil ich das Buch nicht dabei habe, um es Ihnen vorzulesen. Da beschreibt er, wie das damals üblich war, dass es Räuberbande gegeben hat. Sie kennen aus dem Hessischen zum Beispiel, gab es den Schinderhannes. Vielleicht fallen dir noch welche ein oder fallen euch noch welche
ein. Der Schwarze Fähre zum Beispiel aus dem Oberland.
Ja, also es gab überall solche Gestalten.
Der Hannigl.
Ja, genau. Es war eben ein übliches Phänomen. Wenn einer nicht gut durch hat, wenn einer nicht in die Gesellschaft sich eingefügt hat, sich eingepasst hat, dann ist er in den Wald gegangen und hat sich von irgendwelche zwielichtigen Gestalten als Räuberhauptmann wählen lassen. Und so ist dieser Karl Mohr Räuberhauptmann geworden. Und dieser Karl Mohr, der hatte den Bruder, das ist der Franz Mohr, der hat es fertiggebracht, dass der, und das ist jetzt eine psychologisch sehr interessante Stelle, dass der den Karl Mohr beim Vater angeschwärzt hat. Ja? Und der Vater, der ist dann in Distanz gegangen zu diesem Karl, der aber eigentlich unschuldig war. Der hat nichts Böses getan, der hat niemand geschadet, der hat nichts verbrochen, aber er ist in diese Rolle gedrängt worden von seinem Bruder. Und dieser Franz Mohr, das ist der zweite Sohn, von dem ich vorher gesprochen habe. Und diese drei Gestalten, um diese drei Gestalten geht es. Dann spielt noch eine Frau eine Rolle, das ist die Geliebte vom einen, der andere will sie aber haben, wie das halt bei Menschen so üblich ist und so weiter. Ich entfalte das jetzt nicht, aber nur die Grundkonstellation. Und an dieser Grundkonstellation ist nochmal etwas wichtig. Da möchte ich nochmal darauf hinweisen, was ich schon gesagt habe zu dem Vater, die Rolle des Vaters. Also für den Schiller ist der Vater eigentlich was Positives gewesen. Aber was passiert, frage ich jetzt Sie als Zuhörer einfach mal so, was passiert, wenn die väterliche Ordnung in Unordnung kommt, wenn das aus dem Ruder läuft, wenn da was nicht mehr stimmt sozusagen, dann wird es sehr schnell, und so auch hier in dem Stück, dann wird es sehr schnell tragisch. Dieses Stück endet mit mehreren Toten und
endet wirklich tragisch. Und es war eine Erfahrung vom Schiller, sobald die väterliche Ordnung ins Wanken kommt und nicht mehr uneingeschränkt gilt, ja, entsteht diese Tragik.
Aber wenn wir schon gerade jetzt von Räuber reden, sollte es schon auch die kriminalistische Seite dieses Stückes schön kurz beleuchtet werden. Der Franz ist schon ein heimtückisches Bürschlein. Was er will, ist klar, er will erstens die Amalia, die aber seinem Bruder fast anverlobt ist. Er will vor allem Graf werden. Ja, er will Graf werden, er will das Erbe antreten und dazu muss Karl verschwinden. Also er muss Karl umbringen. Wie bringt man seinen Bruder um? Das ist der Plan jetzt des Franz Mohr, ein unglaublich moderner und genialer, perfekter Mord. Wie bringt man den Vater um? Indem man, und dann denken wir an die Doktorarbeit vom Schiller, die man ihm psychomatisch schadet. Ja? Er schwärzt den Karl an, wo es nur geht. Der Vater ist herzkrank, das weiß der Franz. Und er macht ihm so viel Kummer, dass er an diesem Kummer sterben soll. Ja? Ist dir auch wohl, Vater, beginnt der Akt, in dem er den Karl auf das Übelste verleumdet, Briefe gefälscht hat, Briefe unterschlagen hat und so weiter, dass der Vater vor dem Nichts steht. Sein Lieblingssohn ist ein absoluter Bösewicht und tu nicht gut und heillos verschuldet und verstrickt und eigentlich genau genommen auch ein Verbrecher. Der Vater wird zwar sehr krank, aber er stirbt nicht. Der Mord misslingt. Karl aber angeschwärzt, er erfährt davon, gründet jetzt diese Räuberbande. Ganz kurz vielleicht zu den Räubern auch noch, nur ergänzend ganz kurz. Dass die Räuberbanden damals allgemein verbreitet waren, das sind die Spätfolgen vom Dreißigjährigen Krieg, die Marodeure und so weiter. Dann diese sogenannten Kabinettkriege dieser Zeit, die ja bis hin zum Siebenjährigen Krieg ja ununterbrochen unendliches Leid gemacht haben und überall Leuten Existenzen genommen haben. Das, was heute aus der Ukraine zu uns flieht, floh damals in die Wälder, ja, vor den Soldaten. Und was sollten sie in den Wäldern nun machen? Warten, dass eine Postkutsche kommt und da holt man sich das raus, was man zum Leben braucht. Oder man kleidet sich wie ein Herr in Kleider, die man gestohlen hat, und setzt sich in die Postkutsche rein, ja, und fängt an zu spielen. Ja. Oder hat ausgemacht, dass wie man die Postkutsche einnehmen kann mit einer Räuberbande, die am Weg lagert und so weiter und so weiter. Das sind also damals verbreitete, und er hat ja einen der Räuber Spiegelberg genannt. Der übelste Räuber in den Räubern ist der Spiegelberg. Ein ganz abgründig böser Mensch, ein richtiger Räuber. Warum hat er den Spiegelberg geheißen? Es gibt einen kleinen Ort Spiegelberg, ich weiß nicht, ob Sie das Botwartal kennen, Großbotwa, und dahinter kommt der Schwäbische Wald. Da geht es in ein paar Täler runter und da liegt ein Ort, der heißt Spiegelberg. Spiegelberg war nun so entlegen und war von Wald und Gebirgen und unzugänglich umgeben, dass sich die Räuberbanden in Spiegelberg getroffen haben. Das wusste jeder, bloß konnte man nichts dagegen machen damals noch. Und deshalb nennt er den Haupträuber Spiegelberg. Also sollten Sie mal nach Spiegelberg kommen, was ich Ihnen sehr anrate, ja, das ist eine wunderschöne Gegend heute, dann denken Sie dran, dass dieser Ort einem der berüchtigtsten Räubergestalten in der gesamten Weltliteratur den Namen gegeben hat. So, das ist nun zu den Räubern, eine Räuberbande. Wir haben einen Räuberhauptmann, der Gerechtigkeit verwirkt. Das ist einer der ersten Terroristen eigentlich, die meinen, man könnte die Welt verbessern und gerecht machen, indem man Gewalt anwendet. In seiner Verzweiflung ist er auf solche absurden Ideen gekommen. Also Schiller beschreibt hier tatsächlich schon die Ursache des Terrorismus. Kauer ist ein Terrorist im Sinne der nach 68er Terroristen. Nur hätten die in der Zwischenzeit ein bisschen schlauer sein können, ein bisschen mehr lernen können. Gerade aus den Räubern zum Beispiel hätten sie mehr lernen können. Denn Schiller hat die Situation des Räubers schon gesehen, dass das nicht etwa eine Lösung ist. Ja? Die haben ja gemeint, es sei eine Lösung. Die Welt wird durch Räuber nicht gerechter, so wenig wie sie durch Terroristen gerechter wird. Aber diese ganze Thematik steckt in den Räubern schon drin. Ein unerhört modernes Stück. Das ist ein ganz junger Mann, schreibt in seiner verzweifelten Lage ein solches Stück. Geschrieben in einer Zeit, in der man alle Formen vernichtet hat, die es seither in der Literatur gab. Ich will jetzt das nur beiläufig sagen. Diese Einheit der Orte, der Zeit und der Handlung, wo alles an einem Stück sich absetzt, geht auf Aristoteles zurück und auf die alten griechischen Dramen, abgeschafft. Die Sprache in Jamben, in Versen geschrieben, wie alle griechischen Tragödien und Komödien, abgeschafft. Das ist in Prosa geschrieben. Da wird geschrien und gebrüllt und so weiter. Und Schiller fährt nun, auch das müssen wir uns jetzt klar machen, er ist eine Militärperson, er ist Soldat. Das heißt, jede Bewegung, die Schiller als Soldat macht, muss dem Herzog gemeldet werden. Wenn der aus Stuttgart raus will, braucht er eine herzogliche Erlaubnis dazu. Nun hat er sein Stück einem Menschen in Mannheim geschickt, weil es da schon das Deutsche Theater in Mannheim gab. Der hieß Dahlberg, der Intendant dieses Theaters. Dahlberg, ein ganz berühmter Mann in der Geschichte des Deutschen Theaters. Dieser Herr Dahlberg hat das Stück angenommen. Das weiß Schiller. Sein Stück ist angenommen. Er hat sich total verschuldet und hat das Stück drucken lassen. Ja? Konnte aber die Rechnung am Schluss nicht bezahlen und verkauft wurde es auch nicht, das Stück. Und es wurde dann eingestampft. Wenn Sie heute ein Originalräuber kriegen, da sind Sie dann ein reicher Mann. Es gibt fast keine, ist wahnsinnig selten dieser Text, der Originaldruckräuber. Wurde eingestampft nachher. Gut. Er aber fährt nach Mannheim heimlich und schaut sich das Stück an. Und was erlebt er jetzt? Er erlebt etwas, was man bei den Beatles erleben konnte etwa. Ja? Dass der ganze Saal, nachdem das Stück aus ist, aufspringt, auf die Sitze springt, sich umarmt, rast, tobt. Das war kein Beifall mehr, das war Schreien, Kreischen, Heulen, alles überliefert. Die haben sich die Perücke von den Köpfen gerissen und so weiter. Das muss man vorstellen, das ist ein ganz elegantes Publikum. Mannheim, ja? Kunststadt, Barockstadt, eine der schönsten übrigens in Deutschland bis zum Zweiten Weltkrieg. Und da kommt nun Ein Schwab aus Marbach und macht nun hier einen Furor, der unglaublich ist, wie es sich in der europäischen Theatergeschichte noch nicht abgespielt hat. Das Stück ist, da es so aus der Seele rausgeschrieben ist, aus dem Gefühl rausgerührt, auch direkt vom Theater unter die Haut gegangen. Ja? Dabei hatten wir nun eben auch in Mannheim die besten Schauspieler Europas. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Die besten Schauspieler Europas, wie zum Beispiel Ifland. Sie kennen vielleicht den Iflandring, der heute noch immer den besten zurzeit lebenden Schauspieler weitergegeben wird. Also der Herr Ifland und andere. Die besten Schauspieler, die haben das Stück natürlich phänomenal gespielt. Und so war das ein unvorstellbarer Erfolg. Ein Triumph, wie man sich ihn gar nicht größer vorstellen kann. Das Stück ist dann nicht gleich wieder aufgeführt worden und Schiller ist nochmal hingereist. Und der Herzog hat es erfahren. Schiller zweimal Stuttgart verlassen ohne Erlaubnis. Ja, das geht ja nicht. Nun, erschießen hat er ihn nicht lassen, aber es ging nah dran runter wahrscheinlich. Er hat dafür gesorgt, dass er Schubert kennenlernt. Sie haben schon von Friedrich Daniel Schubert gehört, weiß jemand? Friedrich Daniel Schubert, also nicht Schubert. Schubert hat sein Gedicht Die Forelle vertont. aber sonst haben die nichts Gemeinsames. Schubert hatte gegen denselben Herzog Karl Eugen, der da Schiller dauernd piesackt, revoltiert, hatte, wie es ein Literat macht, sich schriftlich mit seiner Kritik, hat zum Beispiel die Frau des Herzogs, eine ehemalige Mätresse des Herzogs, die hat er Schmergeliana geheißen, weil sie voller Salbe und Puder und Schmutz war, wie das damals üblich war, Schmergeliana, und lauter solche Dinge gemacht. Und dann hat ihn der Herzog feststellen lassen, mit Betrug und so weiter, und hat ihn auf dem Hohen Aschberg bei Ludwigsburg, Sie kennen den Hohen Aschberg, in dem Gefängnis einsperren lassen. Ganz übel im Turm, ohne Licht zunächst mal ein Jahr lang und fast ohne Luft und mit Schreibverbot, Leseverbot, Besuchsempfangverbot und so weiter. Und hat ihn dort ohne Gerichtsurteil und ohne Anklage 10 Jahre festgehalten. 10 Jahre. Und da wird nun Schiller raufgebracht. Ja, da sieht er, was aus ihm werden kann. Ja, so sieht's aus.
Also es gibt nochmal eine Beziehung zu diesem Schubart. Von diesem Schubart hat der Schiller seinen Stoff für die Räuber gehabt. Also das hat er praktisch bei dem abguckt. Ja. Aber man muss dazu sagen, es hat ihn so beeindruckt. Und der Günther hat vorher gesagt, also diese Dissertation, die er als Mediziner geschrieben hat, ging eigentlich um ein damals höchst aktuelles Problem. Das Problem von des Verhältnisses von Geist zu Materie. Und ich habe vorher die zwei Brüder so eingeführt, ganz kurz. Ich habe aber noch nicht dazu gesagt, dass der eine, und das war jetzt interessant, was der Günther gesagt hat zu dem Terroristen. Ja. Wenn ich so Terrorist höre, ich höre eher immer ein bisschen auf die Seite der sogenannte, also in den 70er Jahren hat man die genannt Sympathisanten. Also man hat ein bisschen Sympathie für die, weil man kennt diese Motive von den Menschen. Und die Motive sind oft sehr ehrbare Motive und man nennt es auch ganz leicht idealistische Motive. Die haben einen gewissen Idealismus, der nicht immer mit der Realität übereinstimmt. Und der Idealismus war, das war der Haupt, der Räuberhauptmann, das war im Grunde genommen war das ein Idealist. Ja? Er hat es gut gemeint, aber er hat einfach Fehler gemacht und manche Sachen falsch gemacht. Und sein Bruder, der Franz Mohr, der war das Gegenteil, das ist der Materialist dann. Und es kommt sehr schön, die Stelle möchte ich Ihnen als einzigste Stelle vorlesen, aber das haben wir vorher besprochen, die möchte ich Ihnen vorlesen. Und zwar ist das in Drama, ist das oft im Monolog der Fall, dass durch einen Monolog etwas deutlich wird, was die bestimmte Person auszeichnet. Und der Franz von Mohr, der hält da einen Monolog und er stellt sich eine Frage. Er stellt die Frage, müssen denn aber meine Entwürfe sich unter das eiserne Joch des Mechanismus beugen? Soll sich mein hochfliegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen. Ja? Also soll ich mich wirklich auf das Materielle reduzieren lassen? Und er kommt dann wirklich zu dieser Schlussfolgerung, dass er sagt, im Grunde genommen ist es tatsächlich so, indem er sagt, Philosophen und Mediziner lehren mich, wie trefflich die Stimmung des Geistes mit Bewegungen der Maschine zusammenlauten. Ja? Also diese Reduktion des komplizierten Geistigen auf das Maschinelle, das ist damals vor allem in der französischen, aber auch in der englischen Philosophie eine ganz gängige und sehr einflussreiche Hypothese gewesen. Ja?
Das war's. Gut. Also Franz wird zum Materialisten und jetzt möchte ich da die dir mit Schiller erwidern, nicht wahr? Mit deiner Vorliebe für Terroristen. Das kann man dann so nicht sitzen lassen, das ist ja ganz ausgeschlossen. Schiller war ja zunächst ein großer Anhänger der Französischen Revolution, die 1789 begonnen hat. Wir sind jetzt 6 Jahre vor der Französischen Revolution, also ist nicht lang hin, und die gärt natürlich längst in der Luft. So ist es nicht mehr. Das Stück Die Räuber heißt, hat einen Untertitel und der heißt In Tyrannos, gegen die Tyrannen. Das ist ganz eindeutig revolutionär, ja, ganz klar, keine Frage. Und Schiller hat die Revolution begrüßt und seine ganzen Schriften von Freiheit, die die Demokratie praktisch schon vorwegnehmen, sieht natürlich in der damaligen Zeit alle revolutionär. Und das hat ja auch ein seltsames Ergebnis. Ja? Wissen Sie, wer gemeinsam mit Washington Ehrenbürger von Frankreich wurde? Weiß natürlich niemand. Gemeinsam mit Washington wurde Ehrenbürger von Frankreich Friedrich Schiller. Ja? Das denkt man eigentlich nicht. Ja? Schauen wir so. Wirklich wahr. Er hat ganz groß, die Räuber, das Stück Die Räuber wurde in Paris aufgeführt. Seine Schriften wurden ins Französische übersetzt. Und auf diese Art und Weise wurde er dort bekannt. Und er wusste da natürlich gar nichts davon. Die haben, die Revolutionäre in Frankreich, haben ihn zum Ehrenbürger der Revolution, nicht der Revolution, zum Ehrenbürger von Frankreich gemacht. Schiller war Ehrenbürger von Frankreich bis an sein Lebensende. Das wurde nie widerrufen. Im Gegenteil. Und nun Washington auch und viele andere, ich habe natürlich jetzt nur einen aufgeteilt, eine ganze Reihe anderer, wurden auch Ehrenbürger. Aber Schiller war dabei. Dann kommt natürlich, und da wussten die jetzt nicht davon, die Köpferei, der Terrorismus nach Frankreich mit Robespierre. Pervertiert die Revolution, verfolgt ihre eigenen Ziele, ja, und pervertiert das Ganze. Und da wird Schiller zum Gegner. Sie können es nachlesen in der Glocke. Ja. Wenn wohltätig ist des Feuers Macht, aber wenn das Feuer dann aber einhertritt auf der eigenen Spur, als freie Tochter der Natur, dann geht die Welt buchstäblich unter. Das ist ganz eindeutig und deutlich und auch klar und belegbar auf den Verlauf der Französischen Revolution. Also die Mittel der Revolution, die lehnt dann Schiller vollständig ab. Das ist dann nicht unser, man weiß es normalerweise alles nicht, aber darum sind sie ja jetzt hier, um das gesagt zu kriegen. Endlich mal, in der Schule haben sie es ja nicht gesagt.
Geschwind eine andere Anmerkung im Zusammenhang mit der Franzose. Die Franzose konntet, wie sie auch Hölderlin nicht aussprechen konntet, die haben zu ihm Hölderlin gesagt, so heißt er heute noch bei den Franzosen. Und die haben auch nicht Schiller sagen können, sondern die haben ein französisches Wort dafür genommen. Bei denen hat er Schill geheißen, geschrieben G-I-L-L-E-S. Schiller. Also was ganz anderes. Aber bloß als Anekdote am Rand.
Ja, jetzt müssen wir aber schnell weiterkommen, ja. Denn die Zeit verstreicht. Und wir sind ja noch immer noch beim ganz jungen Schiller. Wir wollen ja auch zu weiteren Schillern kommen, etwa. Aber weit geht's nicht. Wir wissen, er wird ja bloß, nachdem er gescheit war er ist mit 40, ist er dann nicht mehr arg viel war er. So, es kommt die Flucht nach Mannheim. Er hält es nicht mehr aus. Der Herzog hat erfahren, dass er Theaterstücke geschrieben hat, dass er dahin gefahren ist, ohne Erlaubnis Stuttgart verlassen hat, das zweimal. Er gibt ihm ganz klar, neben dem Schubert-Besuch noch, das Verbot zu schreiben. Das Schreibverbot ist das Entscheidende, aber Schiller kann ohne Schreiben nicht mehr leben. Er muss Stuttgart verlassen. Und jetzt hat er ja den Erfolg gehabt in Mannheim, diesen Riesenerfolg. Und er denkt sich jetzt, gehe ich nach Mannheim, ich werde dort Theaterdichter, da kriege ich mein Auskommen und die ganzen Probleme sind gelöst. Die, willst du jetzt dort schon, die Flucht wird finanziert von einem Freund, der mit ihm fährt, Andreas Streicher, der eigentlich nach Norddeutschland will und Musik studieren will, ein begabter Musiker, der aber merkt, dass Schiller Geld braucht in Mannheim und ihm seine gesamte Barschaft gibt. Seine gesamte Barschaft gibt und nicht nach Norddeutschland geht, nicht Musik studiert, sondern heimgeht zu den Eltern. Und dort werden sie wahrscheinlich nicht so arg beglückwünscht haben, vermute ich. Aber er hat damit Schiller gerettet.
Vielleicht sollte man das noch deutlich sagen, also dieses Mannheim und auch andere Orte, wo er dann gewesen ist, das gehört für uns heute zu Baden. Das war aber damals nicht so, da war das die Kurpfalz. Also das muss man ganz klar im Bewusstsein haben. Das ist etwas ganz anderes. Das Baden, das ist ja ursprünglich, sind es zwei kleine Markgrafschaften gewesen. Das Gebilde, was wir heute kennen, das ist erst durch den Napoleon entstanden, indem er andere Gebiete, andere Leute, zum Beispiel Fürstenberg hier in der Gegend, weggenommen hat und es zu Baden geschlagen hat. Ich habe noch ein Problem zu dem Thema mit dem Idealismus. Ich möchte ganz geschwind noch was sagen und möchte Ihnen da noch etwas anderes mitgeben. Es gab eine Bewegung, das sind die Romantiker gewesen. Die haben sich die Romantiker von den Klassikern...
Jetzt ja wirklich, wir müssen ein bisschen weiterkommen und dann werden die Romantiker viel klarer. Jetzt im Moment können wir mit den Romantikern noch nicht viel anfangen, das hätte ich sagen.
Ja, wenn er das sagt, dann hat er recht. Er ist halt der Schwab, Sie hören das, gell? Ich bin ja von der Herkunft, mein Vater war Bayer, meine Mutter ist aus Ostpreußen, also ich bin vollkommener Reichschmeckter, wie man bei uns sagt. Also gut, ich höre auf. Mach du weiter.
Ich habe mal ich bin jetzt immer hierher gekommen als Autor und Schriftsteller und jetzt hat man ja auch mal irgendwas von mir selber, man spreche da immer über andere Leute, man soll über mich aber gar nicht sprechen, aber ich habe ein Stück, einen Text geschrieben,
ohne das Mikrofon kurz.
Kurz nicht. Also ich habe einen Text geschrieben über diese Sache in der in Mannheim. Er hat sein neues Stück mitgebracht, Fiesco, die Verschwörung des Fiesco in Genua. Ein neues Stück, das er geschrieben hat. Und das will er jetzt dort vorlesen und sich damit praktisch bewerben, in Mannheim als Theaterdichter angestellt zu werden. Und damit sein Auskommen zu haben. So war sein Plan. Und jetzt wollen wir mal sehen. Die Geschichte, die ich jetzt höre, wird erzählt von einem Kammerdiener des Intendanten des Theaters Dahlberg. Der Herr Dahlberg ist nicht anwesend. Als Schiller ankommt, ist Dahlberg die seltsame Situation. Schiller musste den Zeitpunkt wählen, wo der Herzog nicht aufpassen lassen konnte auf ihn. Es war ein großes Fest auf Schloss Solitude bei Stuttgart, an der Solitude. Nämlich der Zar Paul von Russland war zu Besuch da. Der erforderte alle Aufmerksamkeit des Hofes. Und in dieser Zeit konnte Schiller abhauen. Was aber Schiller nicht wusste, ist, dass just bei diesem Besuch des Zaren von Russland auf der Solitude der Dahlberg auch eingeladen war aus Mannheim. Und der war da. Also er ist an ihm vorbeigefahren nach Mannheim. Dahlberg war nicht da, als er angekommen ist. Und er war sein Diener da und er erzählt jetzt hier. Bei Nacht und Nebel ist dieser Schiller aus Stuttgart abgehauen. Ich habe gehört, wie er es Herrn Meyer und Herrn Ifland erzählt hat. Er hat seinen Herzog hintergangen, der ihm seine Bildung ermöglicht hat und der gerade ein Feuerwerk für den Großfürsten Paul von Russland gab, auf einem dieser neuen Schlösser bei Stuttgart. Sein Vater ist dort Gärtner, das muss man sich einmal vorstellen. Sein Vater besitzt die Gnade des Herzogs und darf ihm dienen und das liebe Söhnlein macht sich davon, verschwindet, betrügt seinen Wohltäter. Mit der Postkutsche ins badische Ausland nach Mannheim, ins kurpfälzische Ausland nach Mannheim. Keinen Heller in der Tasche. Lässt sich von seinem Freund Streicher aushalten. Ich brauchte nur einen Blick in das Gesicht des Herrn Ifland zu werfen. Da wusste ich, was es geschlagen hatte für diesen Landstreicher. Gut. Jetzt will ich aber weiter unten lesen. Er schreibt einiges zu den Räubern. Nur, die Mannheimer waren ja begeistert. Mag sein, dass die Räuber ein modernes Schauspiel sein, eines, von dem eine ganz neue Richtung ausgehen wird, wie sie in den Journalen geschrieben haben. Ich habe meine Zweifel. Die Kunst muss den Staat erhalten und nicht an ihm herumäkeln. Und die Kunst muss unterhalten, wozu werden die Künstler sonst bezahlt. Nachmittag am 27. September. Ich werde diesen Tag nie vergessen. 1783 sind wir, gell? Ich werde diesen Tag nie vergessen. Die meisten unserer Schauspieler waren im Salon bei Herrn Meyer um einen runden Tisch versammelt. Ich war da in Vertretung meines Herrn. Er bestimmt nämlich, was aufgeführt wird und wann. Er bestimmt auch, welcher Schauspieler eingestellt wird und welcher gefeuert wird. Jetzt wollte er alles über diesen Schiller wissen. Er war ja nicht da, aber ich war da. Ein großer Mann, sagte er zu mir. Oder besser, vielleicht wird einmal ein großer Mann aus ihm. Man wird sehen. Vielleicht legen die Kühe einmal Eier, dachte ich. Aber ich sagte nichts als, sehr wohl, ganz wie Sie meinen, gnädiger Herr. Blieb diskret im Hintergrund, achtete darauf, dass die Gläser von den beiden Mägden, die ich zu Meyer beordert hatte, immer gefüllt waren und dass jeder Konfekt auf seinem Teller hatte. Tisch versammelt die größten Schauspieler unserer Zeit. Ich darf das sagen, denn das steht in jedem Journal und es war auch so. Dies kommen die Namen und ihre Eigenschaften, das vergehe ich jetzt. Natürlich waren wir stolz, in Mannheim so glänzende Schauspieler zu haben, wegen deren Spiel Theaterenthusiasten anreisten, von Rom bis Wien, London, Paris und Prag. Das war so, war das. Ja. Mannheim war ein europäisches Zentrum der Dramenkunst. Und da tritt nun Schiller ein, mit ihm Herr Streicher. Man hatte für Schiller einen Platz in der Nähe Herrn Iflands freigehalten und jeder war gespannt. Auch ich hielt den Atem an. So unvorteilhaft Herr Schiller auch aussehen mochte, mit seiner Länge und Dürre und seinen roten Haaren und seiner Hakennase, wofür er ja nichts kann, so hatte er doch hier eine glänzende Chance. Jede Kleinigkeit soll ich meinem Herrn berichten. Ist das neue Stück dieses Herrn Schiller so gut? Wie die Räuber. Bevor er seinen Platz einnahm, redete Schiller ganz in meiner Nähe, der ich unbeweglich blieb, noch kurz mit Herrn Streicher. Auf uns Diener achtet ja niemand. Wir fallen nicht auf, aber wir sind da. Wird schon alles gut, Fritz, sagte Herr Streicher aufgeregt. Kopf hoch, erwiderte Schiller. Der Fiesco ist besser als die Räuber, viel besser. Niemand kann so gut deklamieren wie ich. Das wirst du zugeben. Er sagte es auf Schwäbisch, sodass es mich schüttelte. Er breitete die Blätter seines Manuskripts vor sich aus. Er ließ sich Zeit. Man merkte ihm den Triumph an, den es ihm bereitete, vor solch einer erlesenen Runde vortragen zu dürfen. Dann räusperte er sich, ohne die Hand vor den Mund zu halten, eine Ungehörigkeit. Seine Nase pickte wie ein Schnabel in das Manuskript, und seine rote Haare schienen sich trotz des Zopfes zu sträuben. Dann begann er. Jetzt kommt der Text aus dem Fiesco, den übergehe ich. Jeder ist im Raum ist zusammengezuckt, als Schiller begonnen hatte zu lesen. Herr Ifland sagte zu den Schauspielern immer, verschießt nicht euer ganzes Pulver in den ersten paar Minuten. Das Stück ist lang und wird sich steigern. Da muss man immer noch etwas haben, womit man steigern kann. Und dieser Schiller, nichts mehr. Kein Wort mehr. Er kreischt. Dabei fuchtelt er mit den Händen herum, als müsse ein Heer von Fliegen aus seinem Gesicht wegscheuchen. Seine Stimme ist schrill, weil es eine Frauenstimme ist, die er gerade nachahmt. Aber keine Spur. Die Stimme bleibt schrill, ob er nun eine Dienstmagd liest oder den Fiesco selbst. Hat man jemals eine Stimme gehört, die für Schauspielerei und Deklamierkunst ungeeigneter war als seine? Ein grelles Organ, das sich immer wieder überschlug. Dazu spuckte diese impertinente Person noch bei jedem Wort in die Gegend. Schon nach den ersten Sätzen ist er aufgesprungen. Die Schauspieler sehen es entsetzt. Er hält sich das Blatt, aus dem er liest, nah vor seinen Augen. Offensichtlich sieht er nicht recht gut. Macht aber damit übergroße Gebärden, als wolle er einem Riesen den Schädel einschlagen. Herr Ifland und Herr Beil sagen immer, stell euch vor, ihr würdet die Sätze hier deklamiert im täglichen Umgang wirklich sagen. Dann bleibt ihr ruhig. Und das geringste Anheben der Stimme, auch die geringste Gebärde, die ihr macht, haben die größte Wirkung. So ging es immer weiter. Das meiste wurde geschrien und dazu gefuchtelt. Die Schauspieler sehen aus, als wären sie beim Weltuntergang dabei. Herr Beil verlässt nach einiger Zeit den Raum. Er kommt nicht weiter. Er kommt nicht wieder. Herr Schiller merkt nichts. Er liest und liest. Einmal beugt sich Herr Ifland zu ihm hinüber, als würde er ein schreiendes Kind trösten. Aber es nützt nichts. Und die Menschen in Genua reden offensichtlich alle Schwäbisch. Eine Tatsache, die zum Lachen reizte. Das alles war nicht zumutbar. Ich hielt mir innerlich die Ohren zu und so weiter und so weiter. Endlich nach einer Ewigkeit lässt Schiller das Manuskript sinken. Ruhe kehrt ein, himmlische Ruhe. Den ganzen ersten Akt, 13 Aufzüge hat er vorgelesen. Jetzt ist Stille. Der Künstler hat gesprochen. Es rührt sich keine Hand. Es erscheint mir fast unhöflich. Die Schauspieler zerstreuen sich in dem großen Raum, froh, der unangenehmen Sache endlich entrinnen zu können. Dann sagt der Erste etwas. Ich gehe jetzt hinaus, um Bogen zu schießen. Der Kommentar ist überliefert. So, das war diese berühmte Lesung. Aber am Schluss, ja, als am anderen Tag, kommt der Herr Streicher zu dem Herrn Ifland, der Herr Ifland zu dem Herrn Streicher und fragt ihn, ist das wirklich Schiller, der da gelesen hat? Können Sie das garantieren, dass das Schiller war? Ja, das ist Schiller, ich habe einen Freund, den kenne ich schon seit vielen Jahren. So, das ist also Schiller. Ja, sind Sie sicher, dass dieser Schiller die Räuber geschrieben hat? Dass er sich nicht die Räuber vielleicht von irgendjemand hat schreiben lassen und sie ihm bezahlt hat und sich jetzt für den Autor aus. Sind Sie da ganz sicher? Streicher bricht schier zusammen. Er weiß es, er war dabei, wie er es geschrieben hat. Aber das war die Wirkung dieser Lesung. Und die habe ich nicht erfunden. Die ist sehr, sehr genau und getreulich überliefert an vielen Stellen der Zeugen, die dabei waren. Und die widersprechen sich gegenseitig nicht. So war es. Schiller, ein unangenehm lauter Mensch, sehr immer, er hat das Schwäbische nie abgelegt. Man weiß, dass er an einer besonders schönen Theaterstelle in Weimar, hörte man mal eine Stimme oben vom obersten Rang runter und die hieß, kästlich, kästlich, das war der Schiller. Gut. Der Herr Meyer hat es im Manuskript dann über Nacht gelesen. Das ist jetzt auch überliefert. Er gab in den nächsten Moment. Er kommt am anderen Morgen, als das Streicher das Stück bei ihm holte, war Meyer gänzlich verwandelt. Er kommt Streicher entgegen, jung und elastisch. Ich habe nicht geschlafen heute Nacht. Ich habe den Fiesco gelesen. Das beste Stück, das wir jemals hatten. Wir müssen es unbedingt sogleich auf die Bühne bringen. Die Wirkung des Lesens, wir sehen, die Interpretation gehört halt schon auch dazu.
Schiller war also ein Fiasko.
Das war ein vollständiges Fiasko. Andererseits hat Meyer gemerkt, das ist ein tolles Stück und es kam ja dann auch auf die Bühne. Er wird dann auch nach einigem Hin und Her als Theater als Theaterdichter angestellt in Mannheim, tatsächlich. Nun müssen wir wissen, Mannheim ist kurpfälzisch, wie Sie wissen, aber wer sind nun die Fürsten in der Kurpfalz? Das sind Wittelsbacher. Ja?
Bayern
also. Und eines Tages verlegt Kurfürst von der Pfalz seine Residenz von Mannheim nach München. Und Dahlberg geht mit und Schiller sitzt auf dem Trockenen. Nur etwas hat in Mannheim damals gegeben, nämlich die Malaria. Ja, die tobte damals im Rheingebiet und Schiller hat sich damit angesteckt. Auch das muss man wissen und das gehört mit zum frühen Ende von Schiller dazu. So, Mannheim müssen wir jetzt streichen. Ja, wir sind im Jahre 1784 und Schiller ist vollständig mittellos. Soll ich weitermachen? Du, komm mal.
Ja, ich wollte noch zu dem Fiesco was sagen. Der Titel des Stücks heißt vollständig Die Verschwörung des Fiesco zu Genua. Ja. Ich möchte über den Inhalt jetzt nichts sagen, nur dass es damals dem Schiller scheint nicht klar gewesen zu sein, was er eigentlich sagen will. Und jetzt komme ich wieder zu dem Problem mit dem Idealismus, das der Günther angesprochen hat, aber er hat es halt angesprochen, deswegen muss ich das jetzt ertragen und Sie auch. Er hat selber nicht gewusst, was war der Fiesco eigentlich für ein Mann und er hat geschwankt. Und es gibt mehrere Fassungen von diesem Fiesco, von diesem Theaterstück. Und in diesen unterschiedlichen Fassungen, das will ich jetzt nur andeuten, ich will nicht auf den Inhalt gehen, spielt der Fiesco eine unterschiedliche Rolle. Warum sage ich das jetzt so deutlich? Weil ich der Meinung bin, die französische Revolution und die Schreckensherrschaft der Jakobiner wurde angesprochen und zu Recht angesprochen, weil sie bei Schiller tatsächlich die Reaktion auslöste, die sie ausgelöst hat. Man sieht aber bei dem Schiller, dass er immer wieder auch ein Suchender und auch ein Schwankender war, weil er eben im Grunde genommen Idealist war. Und jetzt bin ich ganz vorsichtig, jetzt komme ich wieder zu den Romantiker.
Nein, noch nicht wieder.
Ich komme jetzt zu den Romantiker. Ich mache jetzt mal, was ich will. Und zwar aus dem Grund, das hat nämlich einen Grund, und das hat einen Grund im Verhalten von Günter Bendele. Er hat vorher ein Gedicht vom Schiller zitiert, Die Glocke. Und die Romantiker, ich habe Günther heute erzählt, ich habe in Schiltach, habe ich einen Erzromantiker mal gelesen im Urlaub, wir haben früher immer Urlaub gemacht zu meiner Berufszeit in Schiltach und da habe ich zu meiner Frau gesagt, ich habe einen Eichendorff gelesen, also Erzromantiker und ich habe dann zu meiner Frau gesagt, so ein bisschen scherzhaft, das waren die ersten, die Romantiker waren die ersten Hausbesetzer. Die sind, wenn man den Eichendorff liest, da gibt's Geschichten und Romane, wo die immer in einer anderen Burg aufwachen, ja. Die okkupiert die Burgen, die an sich leer stehen oder so, die bewohnet die da und die richtet sich dort ein und die ziehen dann irgendwie weiter. Jetzt komme ich langsam dahin, wo ich eigentlich wollte. Die Romantiker waren auch die erste Gründer von WGs. Sie kennen das, Wohngemeinschaften, ja. Die Frühromantiker haben in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt und da haben sie sich abends oft Gedichte vorgelesen. Und da hat auch mal jemand ein Schiller-Gedicht vorgelesen. Ich lese jetzt bloß einige Verse von diesem Schiller-Gedicht und lese dann mit, was die Romantiker draus gemacht haben. Das Schiller-Gedicht heißt: Ehret die Frauen, sie flechten und weben himmlische Rosen ins irdische Leben. Also zunächst was ganz Idealistisches. Flechten der Liebe beglückendes Band und in der Grazie züchtigem Schleier nähren sie wachsam das ewige Feuer schöner Gefühle und heiliger Hand. Soweit Schiller. Sehr idealistisch, ja. Und jetzt kommt Schillers Lob der Frauen, eine Parodie von der Romantiker. Und die Romantiker schreiben jetzt das Gedicht um. Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpfe, wollig und warm zu durchwaten die Sümpfe, flicken zerrissene Pantalons aus, kochen dem Manne die kräftigen Suppen, putzen den Kindern die niedlichen Puppen, halten mit mäßigem Wochengeld aus. Also was ganz Wichtiges. Ja? Also Lob der Frauen völlig anders, ja. Und man sieht da den Unterschied zu diesem Idealisten Schiller, der er tatsächlich war, und dieser romantischen Bewegung, die sehr viel mehr auch die Realität aufgenommen haben. So viel wollte ich nur jetzt sagen. Jetzt darf der Günter Bendele weitermachen mit der Kurpfalz hoffentlich.
Ja, ich kann ja jetzt nur nicht gut über die Romantik sprechen, nachdem ich vorher schon eigentlich abgelehnt habe, davon zu sprechen. Aber gut, er hat jetzt Probleme, er reist umher, er weiß in Mannheim schon, dass er vom Herzog gesucht wird, um ihn zu verhaften und ins Gefängnis zu bringen. Er ist also in Oggersheim zum Beispiel als ein Dr. Ritter untergebracht. Überall kriegt er von, hat er von Streiche das Geld dazu gekriegt. Und so, übrigens im gleichen Gasthaus hat einige Jahre später Hölderlin einige Wochen über oder Tage übernachtet, in dem Schiller einige Monate war in Oggersheim, dem sogenannten, heute ist das sogenannte Schillerhaus, wo er sich dort versteckt hatte als Dr. Ritter. Gut. Was macht er nun? Er macht einige Prosa-Schriften, um Geld zu verdienen. Ja, die er dann Verlage gibt. Das ist ein eines heißt Verbrecher aus verlorener Ehre. Das ist eine Geschichte, die wirklich passiert ist. Ein Wirtssohn wird, weil er vom Vater unterdrückt wird, zum Räuber. Ja, wir haben hier auch die Verwandlung in einen Räuber. Aber nun schildert er dessen Laufbahn. Wir erleben auch einen Mord mit. Und zwar ganz aus der Sicht des Mörders. Wie er im Augenblick des Mordes vollständig zerrissen ist. Ja? Ob er diesen entscheidenden Schritt machen kann oder nicht. Ja? Er dringt in die Seele dieses Verbrechers ein, wie es vor ihm noch niemand gemacht hat. Nur ganz kurz jetzt. Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Und das steckt schon im Titel sehr viel drin. Sehr, sehr modern ist. Das hat damals außer ihm noch nie sowas angeschrieben. Das zweite ist ein Schauderroman. Ich habe schon mal über Schauderromane gesprochen. Er heißt Der Geisterseher. Ein Gespensterroman, in dem Schiller aber seine ganzen Ansichten über Philosophie versteht unterzubringen. Aber darauf gehen wir nicht weiter ein. So, wichtig ist uns jetzt, wie kommt Schiller raus aus dieser Sache, wir müssen ja bald zu einem Schluss kommen, wie kommt Schiller raus aus seinem Elend, seiner Not? Erstens, ein Herr Körner nimmt ihn auf nach Dresden. In Dresden kriegt er bei ihm sein Unterkommen, er wohnt nicht nur in Dresden, er wohnt auch in Lois, Stadtteil von Leipzig, in Dresden, war schon jemand in Dresden, weiß immer, was das blaue Wunder ist in Dresden. Wenn Sie in Dresden vom blauen, über das blaue Wunder von Blasewitz rübergehen auf die andere Seite und dann geht da links eine Straße hoch. Wenn Sie diese Straße hochgehen, kommt nach 500 Meter auf einer riesigen Mauer ganz oben ein kleines, etwas überstehendes Häuschen. In diesem Häuschen hat Schiller die Ode an die Freude geschrieben. Also die europäische Hymne. Ja, da drinnen im kleinen Häuschen oberhalb von der blauen, vom blauen Wunder in Dresden. Fertig geschrieben hat er es dann in Leipzig. Das übergehe ich jetzt alles. Dann hat er weitere Freunde, Lengenfeld und noch andere Freunde, die ihm einfach weitergeholfen haben. Wir dürfen nicht vergessen, Schiller hat jetzt herausgebracht, die Räuber. Fiesco und Kabale und Liebe. Arbeit am Don Carlos. Er war bekannt in ganz Deutschland. Wir haben es bereits mit einem berühmten Mann zu tun jetzt, der nicht weiß, was er am Abend essen soll. So war das damals. Ein Urheberrecht gab es nicht. Oder nur ein scheinbares. Und die Verleger haben halt genommen, was sie kriegen konnten. Und da war nicht viel zu machen. Er hatte keinen Rückhalt auch, außer jetzt von Körner, und stirbt Schiller. Ja, 1791 stirbt er. Auch daran sieht man schon, wie weit der Ruhm Schillers gediehen ist. Um Schiller wird getrauert in ganz Deutschland, buchstäblich. Ja. Und genauso getrauert wird seltsamerweise bis rauf nach Dänemark. Bloß in Dänemark sind ein paar Adlige, die einen Schiller-Fanclub gegründet hatten. Ja? Und die hatten jetzt keinen Schiller mehr. Und dann, nach einigen Wochen, kommt die Nachricht, Schiller ist gar nicht gestorben, sondern der lebt Er war nur sehr krank und es war nur eine Fake-Nachricht, die da durch Europa gezogen ist. Aber die zeigt uns, was Schiller schon vor der Stellung hat. Ich habe jetzt übergangen, dass er zuvor sogar eine Professur gekriegt hat, nämlich in Jena wurde er Geschichtsprofessor. Dann würde man sagen, nun ja, jetzt hat er es doch geschafft. Ja? Aber diese Stelle war ohne Besoldung. Ja, da durfte er zwar Vorlesungen halten und Massen von Studenten sind zu ihm gekommen, aber sie war ohne Besoldung. Sie wird dann etwas nachgebessert. Also er kriegt dann 200 Gulden im Jahr, davon kann man nicht leben. Dann treten jetzt die Leute aus Dänemark auf den Plan und schreiben ihm einen Brief, in dem so folgende nette Sache drinsteht, unter vielem anderem, dass sie ihm ein Jahresgeld aussetzen von 1000 Talern. 1000 Taler Jahresgeld. Das war dort die Sicherung, die absolute materielle Sicherung. Damit ist Schiller über den Berg. Jetzt hat er eine feste Existenz. Und heute müssen wir noch uns ein bisschen schämen, dass das wir nicht geschafft haben, dass es aus dem Ausland kommen musste, aus Dänemark. Die haben Schiller buchstäblich gerettet. So, er hat dann geheiratet und so weiter. Zum Dank hat er an Schiller, aber vorher hat er auch schon eine literarische Zeitung gegründet, da stand auch einiges drin, hat er philosophische Briefe denen geschickt. So immer wieder einen Brief zur ästhetischen Erziehung der Menschen, heißen die. Und ein paar ganz wenige Gedanken daraus will ich noch zum Schluss jetzt sie plagen mit Philosophie. Und zwar Schillers Philosophie. Schillers Philosophie konnte damals nicht ernst genommen werden. Er hat sich nicht an die Spielregeln der klassischen Philosophen gehalten. Einheitliche Begrifflichkeiten und so weiter und feste Gedankengerüste. Also er hat aus dem Augenblick heraus geschafft. Und nun hat er geschrieben Antwort auf Kant. Sie kennen ja alle Kants Kritik der reinen Vernunft, die damals erschienen ist, ein bisschen später, aber seine Gedanken waren schon da. Und Schiller hat sich furchtbar geärgert, dass Kant in seiner moralischen Ansichten, dass wie handelt der Mensch richtig, die Neigung keine Rolle spielen darf. Wenn ich gut handeln will, darf ich nicht etwa aus Neigung handeln. Sogar ich muss handeln gegen mich. Ich muss handeln, auch natürlich, wenn ich das nicht will. Ja, und dann ist erst dann ist es auch eine richtige Leistung. Die Neigung tut nichts zur Sache. Schiller sagt nun ganz anders. Ja, er unterscheidet zwischen der Pflicht und der Neigung und sagt, was ist denn, wenn beides zusammenfällt? Wenn ich genau das tue, wozu mich meine Neigung treibt. Ja, wenn meine Neigung ist, Gutes zu tun. Schiller nennt das schöne Seele, der Begriff stammt nicht von ihm, aber das tut jetzt nichts zu sein, schon vom Jean-Paul oder vom Wieland.
Vom Goethe, in Wilhelm Meister.
Die schöne Seele.
Bekenntnisse einer schönen Seele, genau. Heißt da ein Kapitel.
Die schöne Seele ist die Seele, in der Pflicht und Neigung zusammenfällt. Und jetzt plötzlich erfahren wir, was Freiheit ist. Freiheit ist dort, wo Pflicht und Neigung zusammenfallen. Einerseits kann ich frei alles tun, was ich will. Andererseits ist das ja das Richtige, weil es meine Neigung ist, die Pflicht zu tun. Und dann bin ich ganz frei. Eine erstaunliche Erklärung von Freiheit. Dann einen anderen Gedanke wendet er an, eben an diese Freiheit, an den Begriff der Freiheit und auch an den Begriff der Schönheit, ganz kurz über Anmut und Würde. Eine berühmte Schrift von Schiller. Anmut und Würde, er unterscheidet zwischen Schönheit und Anmut. Schön ist etwas, das wohlgestaltet ist, das die Eigenschaften der Schönheit besitzt. Also ein schöner Mensch hat eine schöne Haut und schöne Figur und alles Mögliche. Ja? Dann ist er schön. Aber er besitzt keine Anmut. Denn die kommt von innen heraus. Wenn die Schönheit nicht erfüllt ist mit innerem Sein, dann ist sie auch nicht wirkungsvoll. Die ansprechend Und anmuten heißt er ansprechen, ist das erst, wenn die Seele und der Körper übereinstimmen. Die innere Schönheit. Stifter, Adelbert Stifter, den Sie vielleicht kennen, stellt das sehr schön da in seiner Erzählung Brigitta. Wenn Sie die mal lesen wollen, kann ich sie nur empfehlen. Da geht es genau um dieses Problem. Die Anmut der Schönheit. Dann sagt, ist damals ein Gezänk unter den Philosophen über die Kunst, was ist Kunst und wie soll Kunst entstehen, über die Frage Natur und Kunst. Die Natur ist das Geniale, was ich aus mir heraus mache, was aus meinen Gefühlen herausströmt, was ich dann einfach aufs Papier werfe, ja, oder auf die Leinwand pinsle, wie es meinen Gefühlen entspricht. Das ist Kunst. Und so hat er es mit den Räubern gemacht. Ja? Und so hat es Goethe mit der Iphigenie gemacht, in Prosa und so weiter. Ja? Einfach untergeschrieben. Nein, sagt Schiller, die Kunst muss zur Natur kommen. Die Kunst ist die Regel. Wir brauchen Regeln. Ja, wir müssen uns an feste Regeln halten, denn sonst wird nichts aus diesem Gefühlsausbruch. Dann bleibt es letztlich ein Gefühlsausbruch. Nur die Regel macht das Ganze auch mitteilbar. Und diese Regel, Goethe übersetzt die Iphigenie dann in Jamben und Schiller den Dom Carlos in, ebenfalls in Jamben. Gibt allem eine Form. Und nun kommt er noch einen Schritt weiter. Die Natur in uns, wann erleben wir denn das eigentlich im Alltag, dass wir uns nach unserer Natur frei bewegen und alles machen, was wir wollen und was unserer Neigung und Art und Weise entspricht, wie wir es wollen, und gleichzeitig uns festen Regeln unterwerfen. Und da kommt er nun auf eine damals vollkommen verblüffende und vollständig aus jeder Überlegung liegenden Tatsache. Im Spiel halten wir uns an Regeln und gestalten das Spiel völlig frei nach unseren eigenen Fähigkeiten, Neigungen und Absichten. Und da kommt er nun zu dem Schluss, diesem ganz berühmten Schluss und unvorstellbar modernen Schluss. Der Mensch ist nur da Mensch, da ganz Mensch, wo er spielt. Nur da ist der Mensch, ganz Mensch, wo er spielt. Das ist schon ein gewaltiges Wort, das man sich überlegen kann.
Wäre ein gutes Schlusswort.
Ich wollte nur noch einen Satz zur Romantik sagen. Wir haben jetzt philosophische Überlegungen gehört, die alle Gedankenkonstrukte sind. Und die Frage auf Kant kann auch anders beantworten, sondern die Frage, die Kant, wir können jetzt nicht hier den Kant darstellen, das ist klar, aber Kant, der sagt, wir können das Ding an sich nicht erkennen, weil wir nur unserer eigenen Art verwandt sind und wir können nur Gedanken aufbauen, weitere Zugänge zur Natur haben wir nicht. Und jetzt kommen andere Menschen und sagen, also zum Beispiel ein Herr Schelling, der Freund von Hölderlin, der mit ihm in einer Stube gewohnt hat, im Stift in Tübingen, Schelling und Fichte. Und die sagen, nein, da gibt es im Menschen ganz andere Dinge. Da gibt es das Unterbewusste. Ja? Das uns nicht bewusst wird, das wir aber haben, das in Träumen aufsteigt. Das in der Kunst aufsteigen kann. Wenn nicht mehr Zahlen und Figuren sind Weiser aller Kreaturen. Sind Schlüssel aller Kreaturen.
Die so singen oder küssen, mehr als die tief gelehrten Wissen.
Und am Schluss wird es auch so fair. Ja gut, also das ist...
Dann fliegt vor einem geheimen Wort der ganze verkehrte Zauber fort.
So ist es recht. Vielen Dank, Herr Tuffensammer, dass Sie das so schön gesagt haben. Das ist die Romantik, die da geboren wird. Auch eine Reaktion auf Kant. Wir haben nun einerseits Goethe und Schiller. Und ich darf zum Schluss vielleicht noch als Schlusswort ein Goethe-Gedicht schön sagen. Die deutsche Klassik darstellt, die die Vollendung der Form sucht und die Vollendung des Inhalts in einer vollständigen Übereinstimmung. Wir merken, wenn das jemand schafft, da geht es nicht mehr weiter. Und auf der anderen Seite die Leute, die in den Menschen eindringen, wie Novalis, den wir gerade zitiert haben, oder später E.T.R. Hoffmann oder Eichendorff, Schlegel, Tieck, Brentano, Achim von Arnim, lauter Romantiker. Ja, und da geht's weiter. Ja, das ist eine erstaunliche Sache. Ich möchte am Schluss tätig ganz gern noch ein Gedicht sagen, das ich vielleicht jetzt zusammenbringe. Ich streng mich sehr an. Mit 81 ist das auch nicht immer so ganz leicht. Natur und Kunst, die scheinen sich zu fliehen und haben sich doch, eh man es denkt, gefunden. Der Widerwille ist auch mir verschwunden und beide scheinen gleich mich anzuziehen. Es gilt vielleicht nur mein redliches Bemühen. Wenn Geist und Fleiß sich an die Kunst gebunden, dann mag Natur im Herzen wieder glühen. So ist mit aller Bildung auch beschaffen. Vergebens werden ungebundene Geister nach der Vollendung reiner Höhe streben. Wer Großes will, muss sich zusammenraffen. In der Beschränkung zeigt sich erst der Meister. Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Ja, das ist genau das, was Schiller gedacht, gesagt und geplant hat, alles in eins zusammengefasst, in einem der bedeutendsten Gedichte, die jemals geschrieben wurden. Und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Jeder Politiker sollte das wissen. Das Gesetz nur kann uns Freiheit geben. Aber das Gesetz kann uns nicht nur Freiheit geben, es soll uns auch Freiheit geben. Das steckt natürlich dahinter. Es soll uns Freiheit geben. Das ist jetzt auch eine politische Äußerung. Und wenn wir jetzt an die Ukraine denken, dann ist das sicher ein sehr, sehr passender Schluss. Oh, jetzt.
Ja. Das Wort hat jetzt nochmal, bevor ich noch ein paar persönliche Worte sage, ich habe es angekündigt, aber das Wort hat jetzt zunächst ein Vertreter vom historischen Verein.
Alles Schöne muss ein Ende nehmen, so auch dieser Abend und irgendwann mal auch unsere Reihe Literarisches Gespräch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei dem Gedanken geht, mir kommt da schon so ein Anflug von Demut. Noch mehr aber empfinde ich Dankbarkeit für so viele kurzweilige und überaus anregende Stunden. Es war ein großes Geschenk. Wir dagegen haben für Sie beide nur ein kleines.
Sei nicht nötig. Ich bemerke die feine Unterscheidung sehr gut. Sehr gut. Sehr treffend und vielen Dank.
Herr Wendeler, Herr Tuffensammer, herzlichen Dank.
Gerne, sehr gerne.
Danke auch für die kurzen Worte. Jetzt noch ein persönlicher Rückblick. Zwei Sachen möchte ich noch anschließen. Was wir gemerkt haben, mit dem Schiller sind wir nie fertig. Und es geht immer so. Es geht immer weiter. Ich habe einen Lehrer gehabt, der zu mir gesagt hat, mein Ausbildungspfarrer, Herr Tuffensammer, passet sehr auf, Sie dürfen über alles predigen, bloß nicht über 20 Minuten. Und er hat die Begründung hinzugefügt, die Leute merken gar nicht, wenn noch was fehlt oder so. Das ist wahr, das ist die Wahrheit, das habe ich im Laufe meines Berufslebens eingesehen. Jetzt noch etwas anderes zu meinem Berufsleben. Vielleicht haben Sie der eine oder andere Aufsatz von mir gelesen, den ich im Corona-Jahr veröffentlicht habe. Da war es immer wieder um das Thema Literatur, was ja unser Thema eigentlich ist. Also ich habe dann einen Aufsatz über den Manzoni veröffentlicht, etwas über den Hölderlin, über den Jeremias Gotthelf, über unterschiedliche Autoren, die zum Thema Corona oder zum Thema Pest etwas sagen konnten. Und mir ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Literatur Sachen, Dinge hergibt, und das kann man beim Schiller, glaube ich, sehr schön sehen, dass die Literatur Dinge hergibt und uns zu sagen hat, das niemand anders uns sagen kann, und das sollten wir hören. Ja? Also wenn man diese ironische Schilderung, diese humorvolle Schilderung von den Impfverweigerer im 19. Jahrhundert bei Jeremias Gotthelf liest, da muss man einfach an bestimmte Sachen denken. Und ich möchte jetzt noch mal einen Schlenker zum Schiller machen, bevor ich noch mal was Persönliches sage. Und zwar das letzte Drama. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Mir ist es auch, ich habe es zwar theoretisch gewusst, aber mir ist erst jetzt in diesem Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bewusst worden, was das heißt. Das letzte Drama, das der Schiller geschrieben hat, der Goethe wollte es dann fertig schreiben, hat es aber nicht geschrieben. Der Friedrich Hebbel hat es dann, ein anderer Dramatiker, wichtiger Dramatiker, hat es dann tatsächlich zu Ende geschrieben. Aber er hat nicht die Verse vom Schiller genommen. Man weiß auch nicht, wie es beim Schiller ausging. Aber der Demetrius ist eine Gestalt in der russischen Geschichte. Es ist ein illegitimer Zarensohn vom Ivan dem Schrecklichen, ein bekannter Zar. Ja. Und dieser Demetrius, der wird verborgen gehalten. Das weiß man nicht, wer das ist. Ja. Und irgendjemand offenbart dann den Demetrius. Und jetzt kriegt der Demetrius, erst jetzt kriegt er ein Problem. Wie geht er jetzt mit seiner Macht, die er hat, um? Er kann den Kräften, die ihm zurufen und zujubeln, das waren damals vor allem Frauen, denen kann er nachgeben und für die was machen, ja, dann müsste er aber lügen. Oder er ist ehrlich und sagt, was wahrscheinlich der Fall war, er ist gar nicht der Demetrius. Ja. Das ist die Situation momentan, wo die Politiker für mich drin sind, wo wir uns sagen müssen, wahrscheinlich ist es so wie vielfach im Leben, das Richtige gibt es im Falschen gar nicht. Das ist ein Zitat von Theodor Adorno, auch ein berühmter Idealist. Ich wollte damit zeigen, mit diesem Demetrius, mit diesem letzten Drama, über das der Schiller gestorben ist, mit dem sind wir ganz nah an der Aktualität. Und ich lade Sie ein, immer wieder, wenn Sie die Gelegenheit haben, sich mit der Literatur zu beschäftigen und Fragen zu stellen, wie wir versucht haben, jetzt so Fragen zu stellen. So, jetzt kommt mal, ich höre es wohl, dass es jetzt 9 ist, ich höre auch gleich auf, aber ich möchte eins nicht vergessen, ich möchte ganz geschwind erzählen, dass es der Hans Harter war, als Vertreter vom Historischen Verein, der als ich als Pensionär, als pensionierter Pfarrer hier herzogen bin in die Hohensteinstraße, uns besucht hat und uns die Frage gestellt hat, er sage mal, hast du nicht, oder Hens, damals haben wir uns glaube ich noch gesehen, Hens sind nicht was, wo sie mal bei uns im historischen Verein machen könntet. Und dann habe ich gesagt, ja doch, ich habe schon viel über Literatur gemacht und ich kenne sogar jemand, der das mit mir gemacht hat. Und ich möchte jetzt noch was hinzufügen, es werdet in diesem Jahr 25 Jahre, und es ist ein Vierteljahrhundert, wo wir zusammen Literatur machen. Wir haben das 1997 angefangen in Bäsigheim, haben das dort, jetzt kommt's für die Schildacher Ohren, was Schmeichelhaftes. Ja. Wir haben das dort 7 Jahre gemacht. Bei meinem Abschied hat der Günter Bendele noch gesagt, es wäre schön, wenn ich mal nach Eningen kommen tät oder du nach Bäsigheim kommen tät, wir machen wieder Literatur. In den folgenden 7 Jahren, wo ich in Eningen war, hat sich es nicht ergeben. Wir haben heute drüber gesprochen. Es war einfach, war kein Platz dafür, es hat nicht passt, sagt man auf Schwäbisch. Ja. Wir haben das nicht gemacht, aber mir ist eher eingefallen, wir könnten das doch jetzt in Schildach wieder machen. Und das ist jetzt vor, ich habe kürzlich unsere E-Mail gelesen, das ist im Oktober 2012 gewesen. Ja. Da ist passiert, ja. Und seitdem machen wir diese Gesprächsreihe einmal im Jahr. Subjektiv kommt es natürlich uns als Veranstalter andersrum vor, aber das liegt daran, dass wir es in Basicheim zweimal im Jahr gemacht haben.
Das habe ich heute die 25. Veranstaltung.
Ja. Bloß noch kurz, weil ich mir die Mühe gemacht habe, das anhand von Micha seine Audio-Mitschnitte, die er immer gemacht hat, das rauszulesen. Es war am 20.02.2013 die erste Veranstaltung. Das ist das, was mir eingefallen ist. Ich habe was vorbereitet, bevor ich in den Schwarzwald ziehe, wollte ich das wissen, die Rolle der Literatur im Schwarzwald. Und ich habe da verschiedene Schwarzwalddichter ausgegraben. Schwarzwalddichter heißt, das war natürlich der Hermann Hesse und der Grimmelshausen, die man dann auch vertieft haben. Das waren aber auch Amerikaner wie der Hemingway oder der Mark Twain, die im Schwarzwald gewesen sind und hier wichtige Erlebnisse hattet. Also das zweite war der Johann Peter Hebel, dann kam ein Schwab, das war der Wilhelm Hauff, dann kam der Grimmelshausen, dann kam, oh Gott, der Graus, der Hesse. Ich sage das wäre ja der Graus, der Günther weiß es, und manche von Ihnen auch, die ein Basicheimer Lehrer, der Gustav Bechler kennt, der hat zu mir gesagt, bevor wir die Veranstaltung über Hesse gemacht haben, Herr Tuffensammer, der hat mich extra angerufen, Herr Tuffensammer, vergessen Sie nicht, zu den Leuten zu sagen, dass der Hesse ein ganz großer Kitschautor war. Und das hat er ernst gemeint. Aber gut, das ist bloß am Rande. Dann hat der Wechsel, der Vorsitz vom Geschichtsverein gewechselt. Bis dann hat der Peter die Begrüßung gemacht. Seither macht es der Markus. Dann kam der Mörike, der Mark Twain, der Hölderlin, der leider allein, der Schiller. Und dann darf ich noch sagen, habe ich auch noch, um die Zahl voll zu machen, einen 10. Autor, den ich aber allein gemacht habe, wo man Kai, Herr Fritsche, Sie haben das damals in der Zeitung geschrieben, Kai Doppelgeschwätz geht hin. Ja? Also Doppelgeschwätz ist, wenn man das zu zweit macht. Und ich habe das allein gemacht. Das habe ich einfach mal gelesen, dass der Matthias Claudius, auch ein berühmter Dichter, dass der ein Jubiläum hat. Ich weiß gar nicht mehr, welches das war. Also das habe ich dann allein gemacht. Oder zusammen mit meiner Frau.
Ich wollte schon sagen, dass der Dichtertag am Mond ist aufgegangen.
Ja, und damit schließe ich jetzt, und zwar mit einem Zitat, das berühmteste Zitat von Matthias Claudius. Ich habe hier drei Blätter, wenn Sie wollen, wir organisieren es so, ich habe es jetzt nicht kopieren können. Sie müssen sich melden, wenn Sie davon eins interessiert. Das eine, das geht um den heutigen Abend, spiele ich auch schon bald Schwab, das sind Zitate von Friedrich Schiller. Man macht sich kaum bewusst, dass vom Friedrich Schiller die meiste Redewendungen und Zitate stammen. Zum Beispiel dieses: Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Das kommt aus dem Fiesco yes. zu Genua. Ich könnte noch weitermachen, die berühmte Axt im Walde. Die Axt im Haus erspart den Zimmermann. Oder durch diese hohle Gasse muss er kommen. Beides aus dem Wilhelm Tell. Ich habe dann noch, was man auch nicht weiß, was man bei der einen oder anderen Veranstaltung aber auch schon mal gesagt hat, Zitate von Jean-Paul, auch eine DIN A4-Seite. Der hat Wörter geschaffen, die es vorher noch nicht gab, aber die seither in unserem Sprachschatz eingegangen sind. Zum Beispiel das berühmte Gänsefüßchen, das sind früher bloß die Drucker gewusst, was das ist, also Anführungszeichen. Oder der Weltschmerz, den wir immer dem Heinrich Heine zuschreiben, das hat der Jean-Paul zum ersten Mal geschrieben. Oder der Angsthase kommt auch vom Jean-Paul. Und natürlich der Schmutzfink, der zum Schluss nicht fehlen darf. Und da habe ich ja drittes, und jetzt bin ich beim Schluss und beim Zitat von Matthias Claudius. Sie kennen alle die Redewendung, die übrigens anders heißt, als man sie sagt. Ich sage es Ihnen, wie sie heißt. Die heißt: Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was verzählen.
Nicht erzählen.
Mir sagt jetzt erzählen, natürlich. Das,
Ja, erzählen, nicht wahr?
Erzählen, das, ja, im Schwäbischen gibt es das natürlich. Ja. Aber das ist ein Zitat von Matthias Claudius. Das weiß kaum jemand. Deswegen habe ich es Ihnen mal damals bei dem Claudius-Abend aufgeschrieben. Sie können die Aufschriebe bei mir abrufen. Rufen Sie geschwind an. Oder wenn Sie mich sehen, sagen Sie, ich will das haben. Sagen Sie dazu, was Sie haben wollen. Und dann kriegen Sie eine Kopie. Ich habe jetzt keine gemacht zum Auslegen. Das ist mir einfach zu umständlich gewesen. Gut. Jetzt gucke ich die Bücher noch an. Ich habe es heute dem Günter Bendele schon erzählt. Die habe ich vor 10 Jahren für den Günter ausgesucht. Und da ich unter einer Krankheit leide, die man in der Psychologie kennt und die man Prokrastination nennt. Kennen Sie das? Das gibt's da gibt es ein schwäbisches Wort, das heißt Aufschieberitis. Ja? Also ich bin jemand, der immer alles will, ja, aber nachher nichts nachbringt. Ja? Also Studenten sind gern, so hat mir mal eine Psychologin gesagt, also die kriegen ihre Arbeiten nicht gebacken. Da gehöre ich übrigens auch dazu. Aber das ist alles bloß am Rand. Damals habe ich gedacht, der Bendele, der kommt extra nach Schildach von Bietigheim und macht mit mir da diesen Abend über die Schwarzwalddichter. Damals habe ich nur gedacht, das ist der einzigste Abend. Ja. Es haben sich dann noch mehrere angeschlossen. Wir sind immer wieder gefragt worden. Und damals wollte ich ihm ein Buch schenken, das ich daheim auch habe. Und das ist ja, ich sage es jetzt dazu einfach, was es ist, dass Sie das auch wissen. Das hat einen historischen Bezug. Sie wissen nämlich jetzt als Besucher vom literarischen Gespräch, dass der Hermann Hesse aus Calw kommt. Und in Calw, da hat er sehr vieles beschrieben, unter anderem eine Floßfahrt, die er erlebt hat als Bub. Lesen Sie es mal nach. Aber er hat den Namen Calw in seine viele, viele Erzählungen und Romane nie genannt, sondern das Calw hat immer anders geheißen. Weißt du es?
Ja, ich weiß.
Du weißt, ja, also, klar.
Dass man Calw nicht Calw sagt, sondern Calw.
Calw, ja. Aber der Hesse hat nochmal einen anderen Namen gehabt. Der hat es, weil der Gerber auch sind, hat das Gerbers auch genannt, ja. Und der 1949 ist ein Doppelband erschienen mit alle gesammelten Erzählungen vom Hermann Hesse, die in Gerbersau spielen. Ja. Und das habe ich gedacht, das wäre was für dich. Ja, und das bin ich heute nach 10 Jahren der Meinung, das könnte was für dich sein. Du stehst drin, 2 Bände. Erschienen im Wunderlich Verlag in Tübingen.
Dankeschön.
Gut, jetzt sind wir auf.
Ja. Ich wünsche Ihnen einfach eine schöne Heimfahrt und einen schönen Abend noch.